Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 25. A Cappella-Tanz. Leningrad, 6. Februar 1972.
Was für eine Stadt, John. Der Generalintendant der württembergischen Staatstheater setzte sich bestens gelaunt neben seinen Ballettdirektor. Mehr als 2000 Paläste, Schlösser, Prunkbauten. Mein Herz geht auf, dieses St. Petersburg ist ein Traum. Leningrad, Chef. Cranko lächelte nachsichtig. Oder wollen Sie als Klassenfeind ins Arbeitslager? Ach, egal. Schäfer wollte sich seine gute Stimmung nicht verderben lassen. Ich kann's noch gar nicht fassen, dass wir jetzt tatsächlich diese Tournee machen. Leningrad, Riga, Moskau. Glauben Sie wirklich, dass die Ulanova was damit zu tun hat? Ich bin mir verdammt sicher, Chef. Es war unser Gespräch in Dresden. Initialen RBME war ein sensationeller Erfolg, Cranko, und dass der Applaus beim Onegin nicht so riesig war, schwamm drüber. Ich meine, was erwarten Sie? Da kommt ein unbekanntes Ensemble aus Deutschland und will den Russen ihren Nationaldichter Puschkin erklären. Das wäre so, wie wenn das Bolschoi nach Stuttgart käme und, sagen wir, den Wilhelm Tell tanzt. Eigentlich eine gute Idee, Chef, Cranko grinste. Schäfer kramte aus der Innentasche seines Jacketts umständlich einige zusammengefaltete Papiere. Und schauen Sie mal, was die Presse schreibt. Ich habe mir ein paar übersetzen lassen. Lesen Sie mal die ersten beiden.
Puschkin ist für die Russen, was Goethe für die Deutschen ist. Die Premiere von Onegin hat jedoch dieses Wagnis gerechtfertigt. Die szenische Gestaltung des Werkes, seine tänzerische Interpretation, lässt uns die Frage stellen, warum wir auf die Idee einer Adaption nicht längst selbst gekommen sind. Die schwersten Kombinationen werden mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit getanzt. Wir, Künstler des Balletts, wissen, dass diese Leichtigkeit nur mit einer täglichen, ins Titanenhafte reichenden Mühe zu erreichen ist. Obwohl die Tänzer buchstäblich aus der ganzen Welt kommen, erscheint die Truppe als ein einziges, festes Ensemble. Darin zeigt sich das große Verdienst von John Cranko. Heute ist das Stuttgarter Ballett eine der führenden Balletttruppen der Welt.
Und in Deutschland fallen die Kritiker regelrecht über mich her, sagte Cranko. Kögler will mich fertig machen. Seitdem er Onegin in Grund und Boden geschrieben hat, ist er für mich Luft. Aber andere fangen jetzt auch noch an zu nölen. Was ich ganz furchtbar fand, war die Zeit. Ich mache nur noch Choreografien zur Selbstbestätigung. Das Stuttgarter Ballett kocht im eigenen Saft. Die Initialen sind eine Gelegenheitsarbeit. Und dass ich endgültig meine Ansprüche aufgegeben habe. Ach, kann Ihnen doch wurscht sein, was die Köglers dieser Welt zu Papier bringen. Ihnen ist es gelungen, Cranko, und das in kürzester Zeit, dass Deutschland plötzlich ein Ballettland geworden ist und Stuttgart seine Hauptstadt. Und eure Tourneen. Also wirklich, schon zum dritten Mal in den USA, als erstes deutsches Ensemble, in Israel letzten Herbst und jetzt auch noch St. Petersburg. Cranko schaut ihn scharf an. Leningrad, sag ich doch. Die Welthauptstadt des Balletts und Moskau. Ich war fast aufgeregter als vor New York. Ich auch, Chef. Ich auch. Langsam wurde jetzt das Licht im Leningrader Mali-Theater heruntergedimmt. Die Orchestermusiker beendeten nach und nach ihre Fingerübungen. War das nahegelegene Kirov-Theater in Blautönen gehalten, prunkte das kleinere Mali-Theater in gelben Farben und prachtvoller Goldverzierung wie zu Zeiten Peters des Großen. Hinter dem Vorhang bereitete Egon Madsen sich darauf vor, in wenigen Sekunden tölpelhaft über seinen Mantel zu stolpern. Es war der fünfte Tag des Stuttgarter Gastspiels, auf dem Programm stand der widerspenstigen Zähmung. Ununterbrochen, seit knapp 20 Minuten. Applaus im Stehen, fliegende Blumengebinde, strahlende Stuttgarter. Immer wieder aufs Neue, der große Vorhang und der kleine, immer wieder das Corps de Ballet, dann die Solisten und schließlich, wenn Richard Cragen und seine Partnerin Marcia Haidé auftraten, ein, wenn möglich, noch ohrenbetäubenderer Ausbruch der Begeisterung. 10-mal war auch schon der Dirigent auf die Bühne gerufen und gefeiert worden. Ebenso oft hatte er sein Orchester aufgerufen, sich zu erheben. Als er jetzt hinunterkam in den Graben, verbeugte er sich tief und machte die entscheidende Geste. Mit seinem linken Arm wies er in Richtung Ausgang. Augenblicklich packten die Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente ein und verließen das Theater. Schäfer hatte mitgezählt. 39. 39 Vorhänge. Seit einer guten halben Stunde klatschten die Menschen und wollten einfach nicht aufhören. In die Bravos hatte sich seit einigen Minuten immer häufiger ein anderes Wort gemischt. Dubavka. Es bedeutete, dass das Publikum eine Zugabe forderte. In Deutschland undenkbar, in Russland dagegen nicht außergewöhnlich. Die Vorhänge rauschten von rechts und links gen Mitte und schlossen sich. Beifall, ununterbrochen, Zugabe. Wieder wurde der Vorhang geteilt, die Bühne war leer. Die Gruppentänzer strahlend nahmen Aufstellung, dann die Hauptrollen, von denen Egon Madsen besonders viel Applaus bekam. Die Russen liebten den langhaarigen, sprühenden Tanzvirtuosen. Dann der kraftvolle, männliche Petruchio und die Dame seines Herzens, die er zuvor hatte zähmen müssen, Katharina. Die Zuschauer tobten, einige hatten sich kurz wieder hingesetzt, um mit ihren Füßen den Beifall mit Getrampel anzureichern. Wieder Blumensträuße, Dobavka, Zugabe. Marcia Herde wandte sich an ihren Bühnen- und Lebenspartner und rief ihm etwas ins Ohr. Dieser dachte eine Zeit lang nach, beugte sich hinunter und rief etwas zurück. Die Prima Ballerina nickte und strahlte ihn an. Dann ging sie zur Seite der Bühne und wartete, bis John Cranko erschien, begleitet von aufbrandendem Applaus. Beide unterhielten sich eine Weile, dann lächelte auch der Ballettdirektor. Empfahl sich mit einer Verbeugung dem Publikum und verschwand wieder in den Kulissen. Marcia Haide wandte sich um, näherte sich den anderen Tänzern und Tänzerinnen und rief ihnen etwas zu. Daraufhin machten die Gruppen- und Solotänzer die Bühne frei, indem sie sich in einem weiten Halbkreis aufstellten. Die Haide begab sich erneut zu Richard Cragen, schaute ins Publikum, streckte ihre Arme aus und senkte sie sehr langsam. Da noch nicht alle das Zeichen verstanden hatten, legte sie einen Zeigefinger auf den Mund. Tatsächlich verebbte der Applaus fast vollständig. Und dann geschah etwas, das den Rahmen sprengte. Die Prima Ballerina des Stuttgarter Balletts nahm Haltung an, schaute ihren Partner an und begann laut zu zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer mehr Zuschauer fielen klatschend in den Takt ein. Marcia Haide und Richard Cragen begannen sich zu drehen, sich zu finden, um herzuwirbeln. Es war der Pas de Deux aus dem Ballett »Die Jahreszeiten« von Alexander Glasunow, das vor 72 Jahren in St. Petersburg uraufgeführt worden war. Ein Ballett, das jeder russische Ballettomane kannte. Unterstützt vom rhythmischen Applaus des geschmeichelten Leningrader Publikums waren die kommenden, taktvollen, aber gänzlich musiklosen Minuten der glänzende Abschluss eines triumphalen, eines historischen Abends.
Farewell, Part 1. Stuttgart, 9. September 1972.
Im Zimmer des Generalintendanten waren die anarchischen, undurchschaubaren Stapel abgetragen worden und befanden sich nun in Umzugskartons, die sich vor dem Kassettenschrank stapelten. Schäfer saß auf seinem Bürostuhl und sortierte konzentriert einen dicken Packen Zettel in unmittelbarer Nähe seiner massiven Brillengläser. »Ah, hallo John, kommen Sie.« »Hallo Chef. Ich kann's noch gar nicht glauben.« »Doch, es ist soweit. Heute und morgen noch, dann zieht mein Nachfolger hier ein. Er hat mir eine Galgenfrist eingeräumt. Eigentlich ist er ja schon seit Anfang August im Amt.« »Übrigens, Chef, heute Abend eröffnet Mimis seine neue Kneipe im Stuttgarter Osten, Gablenberger Hauptstraße. Er weiß noch nicht, dass wir ihn überraschen wollen. Hätten Sie nicht Lust?« »Ach, das macht ihr mal lieber alleine. Ihr müsst euch doch nicht mit einem Greis wie mir rumschlagen.« »Greis, ich glaube, ich spinne.« Cranko schaute ihn jetzt geradewegs an. »Viele haben echte Bauchschmerzen, wenn sie an die Zukunft denken. Ich übrigens auch.« »Müssen Sie aber nicht, Cranko. Hans-Peter Doll ist ein guter Organisator und er weiß, mit wem er es hier zu tun hat. Ich glaube nicht, dass er seine erfolgreichen Sparten beschädigen will.« »Dass Sie gehen, Chef, ist Beschädigung genug.« Cranko setzte sich in einen der Sessel am Teetischchen. »Ach, nun hören Sie doch auf, Cranko. Jeder Mensch ist zu ersetzen.« »Einige nicht, Chef. Einige wenige nicht.« »Unsinn!« Walter Erich Schäfer setzte bockig seine Sortiertätigkeit fort. Sie haben einen relativ kleinen Etat und trotzdem ein fantastisches Schauspiel, eine Oper von europaweitem Ruf und auch das Ballett, Quenko gluckste, ist nicht von schlechten Eltern. Ja und? Quenko, der einen Packen Zettel mit Werf zu Boden schmiss, presste seinen Mund zu einem feinen Strich des Unwillens. Und stimmt es nicht, dass all die Opernstars auf die Hälfte der üblichen Gagen verzichten, nur um hier bei Ihnen sein zu dürfen? Zum Teufel, was wollen Sie damit sagen? Ich will damit sagen, dass niemand das so schaffen wird wie Sie. Dass in Zukunft niemand nach Stuttgart kommt, wenn er in München das Doppelte verdient. Quenko richtete sich auf. Chef, können Sie mal bitte aufstehen? Seine Stimme zitterte. Ich will damit sagen, dass jetzt eine große Ära zu Ende geht. Dass ich Ihnen unendlich dankbar bin für Ihre Liebe zur Kunst. Sie waren für mich wie ein Vater. Schäfer bemerkte, dass Quenko ihn umarmen wollte, aber er lehnte mit ausgestreckter Hand ab. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass wir Sie alle vermissen werden, schluchzte Quenko. Mein lieber John, Sie haben mir das größte Geschenk gemacht, dass Sie es in unserem bescheidenen Stuttgart ausgehalten haben. Dass ich jetzt nicht nur ein Theatermann und Opernfan bin, sondern auf meine alten Tage auch ein Ballettliebhaber. Ich danke Ihnen für Opus 1, für Onegin, für die unvergesslichen Erlebnisse in Amerika und in Russland. Schäfer tätschelte seinem aufgelösten Ballettdirektor liebevoll auf die Wange. Auch ich, John, auch ich werde Ihnen nachtrauern.
Das Mahl. Stuttgart, 7. April 1973.
Marcia D. spürte die ersten Bässe wabern. Nach einigen Takten würde das majestätische, opulente Thema von Mahlers 10. Symphonie umschlagen in einen kaum auszuhaltenden Klagegesang. Noch einmal wurde sie tanzend umrundet von Heinz Klaus, dann standen sie beide da, vorne an der Bühne, den Blick ins Publikum gerichtet, und dann brach der pure Schmerz aus. Mahlers Unvollendete ließ ihren Körper vor den unvorbereiteten Zuschauern zusammenzucken und drang ein in ihre Gehörgänge wie ein sirrender Bohrer beim Zahnarzt. Das Publikum wurde, so war es Quenkos Absicht, genau in diesem Augenblick im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Aus dem Blendwerk eines wohligen, bittersüßen, wienerischen Ballhimmels verstoßen in die Abgründe menschlicher Grausamkeiten. Mehrere Vorhänge wurden zur Seite gezogen und öffneten die Bühne weit nach hinten. Dort war eine große Menschenmenge versammelt, abgebildet aus den 36 Mitgliedern des Corps de Ballet. Die ersten Tänzerinnen und Tänzer wandten sich nun um, bis nach und nach alle mit dem Rücken zum Publikum standen. Als sie ihre sackleinenartigen, einfarbigen Umhänge zu Boden gleiten ließen, sah man sie. Große Ziffern, eingebrannt auf den nackten Rücken der Menschen. 9577, 2957, 5613, 3801. Durch die Kaskaden der malerischen Symphonie hörte man die ersten Buhrufe aus dem Zuschauersaal. Die HD in einem hellen, an der Taille geschnürten Kleid spielte die Frau, die den Schergen eines totalitären Systems entkommen war und nun versuchte, ein neues Leben zu beginnen. Doch immer wieder übermannte sie die Erinnerung an die unmenschliche Vergangenheit, gespielt von Richard Cragen, der sich in ein Wesen mit einem Kopf eines Ungeheuers verwandelt hatte. Der anzugtragende, phlegmatische Heinz Klaus schaffte es nicht, die Frau zu sich hinüberzuziehen, ins Jetzt, in die Gegenwart. Spuren. Das Ballett wurde an diesem Ballettabend eingerahmt durch das wiederaufgenommene Lestro Armonico aus dem Jahre 1963 und Green, einer weiteren Uraufführung, in der Birgit Keil die Hauptrolle tanzte. Es war Quenkos politischstes Werk und mit Abstand sein persönlichstes. Während des Israel-Gastspiels, die Bedienung in einem Strandrestaurant in Tel Aviv, die durch die eintätowierte Nummer auf ihrem Oberarm plötzlich als KZ-Insassin erkennbar war. Der nationalsozialistische Holocaust, der sowjetische Gulag, der südafrikanische Rassismus. Seit seiner Kindheit hatte er sich mit dem Unrecht in der Welt beschäftigt, doch erst seine intensive Begegnung mit dem geächteten und verfolgten Tänzerehepaar Valerie und Galina Panow in Moskau hatte ihm die Notwendigkeit gezeigt, sich künstlerisch damit auseinanderzusetzen. Ihnen hatte er Spuren gewidmet und war beinahe ununterbrochen daran, ihre Ausreise in den Westen zu erzwingen. Quenko saß in der Loge und beobachtete, wie die KZ-Insassen von der Bühne gingen und Heinz Klaus, der immer noch hinter Marcia Heide stand, seine Hände von ihrer Schulter sinken ließ. Sein Trost hatte sich wieder einmal als halbherzig erwiesen. Er ging seitlich ab in die Kulisse. Wieder versuchte die Frau, sich allein mit der Situation abzufinden. Wieder wurde sie von ihren Albträumen heimgesucht. Das Ungeheuer aus der Vergangenheit suchte sie aggressiv heim und tanzte sie schwindlig. Als mehrere Uniformierte erschienen und Hand an ihr Opfer legten, sank die Frau in sich zusammen. Als sich abzeichnete, dass es um Folter gehen würde, erhob sich ein Sturm des Protests im Saal.
Buh! Pfui! Buh!
Die ersten Zuschauer erhoben sich und verließen kopfschüttelnd die Vorstellung. Das Blut in seinen Adern fühlte sich an wie ein eiskalter Strom. Zum ersten Mal in Stuttgart fühlte Quenko, dass nicht eines seiner Ballette abgelehnt wurde, sondern er selbst.